Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 22.12., also wirklich kurz vor dem Heiligen Abend. Und wir reden heute mit natürlich dem Podcast in Hamburg. Hallo Carsten.
Moin, hi.
In einer, ich wollte sagen, regulären Folge, aber es wird so ein Mischmasch heute, ne?
Mhm.
Es gibt so viele kleine Themen. Aber das ist ja wahrscheinlich vor Weihnachten immer so.
Genau.
Die vielen kleinen Themen zum Fest. Ist eigentlich super, ne?
Ist schon bald. Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Bekommen? Nee, noch nicht.
Bekommen, genau.
Ja, seit Ewigkeiten schon. Mein Gott. Du gehst wieder Heiligabend, ziehst du los.
Ja, logisch.
Kaufst ein Collier und dann...
Ich hoffe. Heute ist übrigens was hier ist Weihnachtssingen in der Nachbarschaft. Das hört sich eigentlich auch komisch an.
Machst du damit?
Ja, wir haben tatsächlich seit ein paar Jahren, trifft man sich. Und
sollen wir so lange dranbleiben?
Ich muss gucken.
Kannst du den Podcast mit drüber nehmen?
Ja, könnte man machen. Ich halte mich zurück da stimmlich, aber ist immer ganz, ganz nett. Es leitet das so ein bisschen ein. Also heute war ja noch viel Geschreibe. Morgen, ja, wir wollen auch noch mal ein bisschen was machen, aber ist ja noch nicht ganz Weihnachten. Ne?
Nee, und erfahrungsgemäß geht das auch wieder schneller vorbei, als man denkt.
Stimmt, das stimmt. Ist auch schneller da, als man denkt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Anja hat seit wirklich Monaten hat die so eine Insta-Seite und dann macht die immer, also die guckt immer so eine, die folgt so einer Insta-Seite und die machen immer Weihnachtslied, also Merry Christmas everyone. Und immer wenn dieses Lied ertönt, weiß ich, es sind jetzt nur noch so und so viele Freitage. Die zählen immer die Freitage runter. Und ich weiß noch, wie gesagt, nur noch 20 Freitage bis Heiligabend oder bis Weihnachten. Und jetzt, ja, das ging dann echt schnell, muss man sagen.
Ja, hier wird schon, weiß ich nicht, die Söhne sind da, machen Lasagne. Bei uns gibt es immer Weihnachten Lasagne, warum auch immer. Irgendwie lässt sich da gerne zu. Aber naja, ich muss arbeiten hier. Wir arbeiten hart an der Front. Ne?
Genau. Wollen wir mal anfangen zu arbeiten?
Ja, lass mal.
Womit fangen wir denn an? Du hast gerade was geschrieben über den America's Cup. Das ist aktuell, ne?
Ja, stimmt. Da habe ich mich heute doch länger mit beschäftigt, als ich es eigentlich wollte. Ich weiß, einige verdrehen auch gerne immer mal wieder die Augen, so beim America's Cup, weil der hat doch ein bisschen an Glanz verloren.
Hat gelitten, muss man sagen.
Wobei ich ja immer sage, also Segelreporter hat ja ganz viel mit America's Cup zu tun. Und auch als wir damals angefangen, vor 15 Jahren übrigens, wir haben eigentlich dieses Jahr Jubiläum gefeiert. Da ging das ja los mit Segelreporter. Naja, es ist auch ein bisschen so meine, ich habe mich natürlich viel damit beschäftigt und das haben wir so als Startpunkt genommen damals in Valencia. Und das ist sofern, letztes Jahr war ja auch lange Zeit in Barcelona. Und naja, aber deshalb natürlich da so ein bisschen, auch mit Schmerzen drauf geguckt, wie sich das so entwickelt. Ist auch
aber der America's Cup hat ja jetzt ein Geschenk bekommen heute.
Er hat ein Geschenk bekommen.
Aus der Schweiz.
Genau, und deshalb war es eigentlich, da dachte man schon, oh Gott, wir haben viel über SLGP gesprochen und so und jetzt, und America's bleibt hinterher und dann denkt man schon, okay, das war es jetzt eigentlich auch, weil es Absagen gab und man nicht wusste, wie es geht. Aber, genau, und das ist die Geschichte, dass eben aus der Schweiz Ernesto Bertarelli Alinghi hat gesagt, ich mache mit. Und das ist jetzt schon eine Überraschung, weil der war ja am Anfang da einer, also gerade jetzt nach Barcelona, war jetzt diese Phase, ne, wo man wieder nicht wusste, wo geht's denn hin, dann wollten sie nicht in Barcelona und dann war es plötzlich Neapel und dann machte keiner mit, also die haben da alle nicht miteinander geredet und dann ist Ineos bei Ainsley abgesprungen und dann ist Peter Börling bei Team New Zealand raus, wo man dachte, hey, was ist denn da jetzt eigentlich los? Die haben es nicht in die Gänge gekriegt irgendwie. Und und eine der großen Geschichten war im Grunde auch, dass Alinghi gesagt hat, oh nee, machen wir nicht jetzt mehr mit, es ist irgendwie das läuft alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es schien irgendwie alles so an. Also Dalton, Timo Seelen schien so ein bisschen so ein eigenes Süppchen zu kochen mit den Italienern, mit Luna Rossa, deshalb auch Neapel. Dann hat ja schon Frau Meloni, Ministerpräsidentin von den Italienern, gesagt, oh, ganz groß aufgefahren. Und die anderen wussten aber alle gar nichts davon. Also das war wohl diese komische, die fehlende Transparenz. Und ich meine, so war es eigentlich immer beim America's Cup, dass keiner eigentlich wusste, was so passiert. Das sagt, war man immer so ein bisschen, hat man fast so ein bisschen lieb gewonnen. Oh, ist doch immer so ein Scheiß da und dann Spionage und weiß nicht was. Aber jetzt nervt es eigentlich inzwischen einfach nur, scheint nicht in die Zeit zu passen. Und zumal der SailGP auf der anderen Seite halt drückt als Konkurrenzveranstaltung. Das ist alles irgendwie logischer.
Ne? Ja, und ich glaube, das ist der Spiegel, der zeigt, dass der America's Cup nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Weißt du, wenn man da reinguckt, denkt man so, die machen ja vieles anders. In meinen Augen vieles besser.
Wer jetzt SailGP meinst du?
SailGP, ja.
Ja,
also, definitiv. Genau. Also, ja. Und immer, wenn America's Cup, wenn ich Peter America's Cup heißen würde, hätte ich wahrscheinlich das B in den Augen. Und deshalb.
Ja, aber man muss jetzt sagen, also ich, man kann ja, du hast zwar auch schon
ganz
mal
kurz
gesagt.
Noch
mal,
um einzuwerfen, so, das B in den Augen ist immer nur dann nicht schlimm, wenn man wahnsinnig viel Geld hat. So, das mindert dieses W schon wieder ein bisschen ab. Also ein kleines P.
Ja, das stimmt ja schon.
Wahrscheinlich, ne?
Aber das wollen sie ja im Grunde auch nicht mehr. Sie wollen das auch alles so hinten drehen. Auch klar, hinter dem America's Cup stehen und standen auch immer die Milliardäre. Deshalb war das ja auch immer so ein abgehobenes Spiel. Deshalb war es auch nicht jetzt finanziell nachhaltig, weil das immer hieß, boah, ist doch eigentlich egal, wir verbrennen da die Kohle und wollen jetzt einfach nur gewinnen. Das ist ja auch irgendwie spannend, weil dadurch sind die besten Segler der Welt im Grunde auch da. Auch die bestbezahltesten Segler sind dann im America's Cup gesegelt. Und und jetzt gibt es aber halt eine andere Veranstaltung, die das alles zum, auch sportlicher macht und auch für Zuschauer interessanter so ein bisschen. So, und jetzt muss man halt gucken, aber ich muss sagen, du hast dich ja immer schon mal, sagst du ja auch, America's Cup nicht so geil. Ich finde immer noch.
Doch, ich fand's immer geil. Ja. Ich find's drumherum affig. Ich finde es das ist so, man kriegt eh von zu viel von solchen Menschen mit wie, weiß nicht, Trump, Musk und irgendwelche Leute, die so ein wahnsinnig großes Ego haben und dazu auch noch wahnsinnig viel Geld dafür, um irgendwas machen zu können. Und irgendwann hat man solche Menschen über. Also irgendwann denke ich so, boah, das geht mir jetzt so auf den Zeiger. Das schwingt beim America's Cup immer mit. Und dann noch so schlecht gelaunte Milliardäre, die sich gegenseitig irgendwie anpinkeln.
Hast du völlig recht. Stimme ich dir auch zu. Wobei, das ist ja genau der Punkt, den sie eigentlich ändern wollen. Man muss jetzt gerechterweise sagen, deshalb war das ja jetzt nach Barcelona auch alles so in der Schwebe. Weil natürlich ist dieses Konstrukt America's Cup, das hängt ja immer an dieser Deed of Gift, dieser Stiftungsurkunde von 1851. Und da ist es eben so geregelt. Und da haben ja dann auch diese ganzen Thunderbills, der Teebaron, Lipton. Daher kommt das. Dadurch ist es auch immer, das hat den Cup ja auch getragen. Aber es ist eben überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt versuchen sie eigentlich eine Struktur hinzukriegen. Oder beziehungsweise diese Delay, dass man nicht wusste nach Barcelona, wo geht's denn jetzt weiter, hat eigentlich damit zu tun, weil sich auch diese Milliardäre dagegen gesträubt haben, nämlich die Herausforderer, die wollten nicht einfach nur das nehmen, was Neuseeland da vorsetzt, die wieder einen tollen Deal gemacht haben mit quasi mit den Italienern, mit den Meistbietenden, nämlich mit Neapel. Das ist ja immer das Recht des Verteidigers, dass er da Kohle einsacken kann, indem er das verkauft quasi. Das ist so. Aber dieses ganze Konstrukt passt so eben nicht. Und deshalb haben sie, das ist jetzt eigentlich die Nachricht, die haben sie vorher schon mal beschlossen, dass jetzt eben nicht mehr dieser Verteidiger herausfordert, sondern es fünf gleich gewertete Parteien gibt, nämlich jetzt die Gründungsmitglieder von diesem sogenannten America's Cup Partnership. Das war das, was Russell Coutts auch immer früher wollte. Da sind auch andere dran gescheitert, dass eigentlich alle irgendwie auch mitspielen können. Und das scheint jetzt zu kommen. Und das war nur alles ein bisschen, also die Idee war immer gut, fand ich. Aber es ist daran gescheitert, dass eben nicht alle mitmachen wollten. Und beim letzten Mal waren es ja nur 6 Teams, was okay war. Und jetzt, wenn, dann hat er aber schon, wie gesagt, Alingi hat gesagt, nö, mache ich jetzt doch nicht mit. Und dann hat eben auch American Magic abgesagt. DeVos, auch übrigens ein strammer Trump-Unterstützer. Ja, war alles, alles ein bisschen unschön. Ich habe mir da auch mal reingelesen, was der so macht. Ich glaube, seine Schwägerin war mal in seinem Kabinett in der ersten Regierung und der ist aber egal, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber wie auch immer, der hat sich zurückgezogen. Der hat ja auch mit Quantum Sales TP oder 52 gesehen, beziehungsweise diese Super Series auch gewonnen. Aber ich glaube, der hat einfach alle seine Segelaktivitäten im Moment eingestellt. Das war natürlich ein mega Schlag, weil alle zusammen wollten diesen neue America's Cups Konstrukt, was revolutionär ist, dass alle mitreden können und auch es irgendwie für alle nachhaltig irgendwie machen, auch finanziell nachhaltig, auch für Zuschauer. Und das hat irgendwie nicht hingehauen. Und wenn es jetzt nur 4 gewesen wären, dann können sie da sich noch so viel bewegen. Aber jetzt die Nachricht von heute ist eigentlich, dass Ernesto Bettarelli mit Alingi wieder dabei ist.
Und aber wie kommt das denn? Weißt du die Hintergründe? Warum?
Ja, ich habe tatsächlich auch hier mit meinem Kumpel Walter Rührsegger von Neuen Züricher Zeitung gesprochen. Der ist ja mal Alingi-affin, der kennt sich da immer aus, hört mir auch so ein bisschen. Also ein Punkt sagt er, der übrigens morgen dann eine Geschichte irgendwie drückt, dann in der NZZ, dass Tudor, also das ist ja eine Uhrenmarke, die auch schon immer Sponsor waren bei Alingi, dass die jetzt als Hauptsponsor, dass er die gewonnen hat, also Bettarelli jetzt sagt, okay, jetzt wenn die mitmachen, weil du erinnerst dich, beim letzten Mal war das ja mit Red Bull zusammen, ne?
Mhm.
Und da hatten sie tatsächlich auch gesagt damals, oh, jetzt ist Red Bull und Alingi, das soll eigentlich für 2 Jahre sein, ne? Aber Red Bull, ich habe nochmal nachgeguckt, das war damals so, quasi eine nachhaltige Kampagne, die wollten ja auch mit jungen Schweizer Seglern und dann beim nächsten Mal das eigentlich erst gewinnen. Also das war dann aber offenbar nicht der Fall. Also Red Bull hatte da auch irgendwie die Faxen dicke, war ja auch keine tolle, erfolgreiche Kampagne jetzt beim letzten Mal, muss man mal sagen, mit 2 Mastbrüchen im Vorfeld von Alingi. Das war alles nicht schön. Dann haben sie da auch ein paar, also die Segler waren schon, also die Steuerleute auch jetzt nicht auf dem Niveau, wie die Konkurrenz es war, musste man sagen. Das hat man in einigen Vorstarts gesehen und es war alles nicht sehr, sehr erfolgreich da. Und naja, ich glaube, da hat er dann auch der Geldgeber verloren. Na, und jetzt hat sich das offenbar auch gewandelt. Tudor wird als Alingi-Partner vorgestellt und das ist natürlich auch schon mal eine finanzielle Entlastung. Außerdem hat er ja immer damit rumgeschraubt. Er konnte wahrscheinlich auch Forderungen da durchsetzen. Das hat er ja vorher schon gesagt. Also Bertelli jetzt in diesem ganzen Konstrukt, weil er einfach eine fette Machtposition da hat. Weil wenn der jetzt nicht unterschrieben hätte, dann hätte ich da nicht viel drauf gewettet, dass da nochmal was draus wird. Und ja, ich meine, der hat die Boote da. Also darfst du kein neues mehr bauen. Das ist alles gar nicht so doof. Beim nächsten Mal darf ja auch haben sie auch wie beim SailGP eine Frau dabei.
Ach, guck.
Ja, das ist alles vorreitermäßig. Und es wird tatsächlich, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, es soll ein Gästeplatz an Bord sein, wo man also mitfahren kann, auch Sponsoren potenziell und natürlich auch Journalisten, habe ich dich ja schon eingebucht für Neapel 2027. Schon mal applied, kannst du gerne mal mitfahren. Tolle Reporter, ne? Also das sind so die Themen und natürlich, also wo die es alles ein bisschen günstiger machen, die haben so ein Salary Cap von 75 Millionen. Ich habe nochmal gegoogelt, also beim letzten Mal hat man so gesagt, so mindestens 150 haben die Teams ausgegeben und jetzt wird das gedeckelt, wie es ja in der Formel 1 oder den anderen Sportlern auch inzwischen längst üblich ist. Und das sind alles so ein paar Sachen, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass es geht. Und jetzt.
Warum macht Red Bull dann nicht weiter? Weiß man, hat das da irgendwie gezündelt?
Nee. Oder
so? Weil ich meine, die geben ja ganz gut Kohle aus. Ich war jetzt gerade ja im Oktober da in Monfalcone in dieser Red Bull Sailing Academy.
Stimmt, während der Bacolana da, ne? Oder Bacolana?
Während der Bacolana. Das war dann gleichzeitig mein, habe ich in diesen, die haben so kleine, so Tiny Houses gebaut für die Segler. Mhm. Da habe ich gepennt. In eins von diesen hatte ich. Und das ist eine Riesenanlage. Die haben den ganzen Hafen gekauft. Mhm. Und ein war es noch mit lauter Musiktraining. Wir waren da auch noch essen, entweder im Restaurant, Frühstücken morgens und so. Also schon unglaublich, was die da an Kohle in die Hand genommen haben und was da ja, da ist schon ordentlich Aufwand, muss man sagen. Also echt ganz modern.
Ja, und die haben ja auch ein großes Trainingszentrum gebaut, also tatsächlich auch.
Spittil macht das auch, ne?
Da genau. Sogar, ne? Und deshalb komme ich gerade drauf, weil das ist ja, die sind ja durchaus fett im SailGP drin. Und ich glaube, auch da könnte jetzt diese Konkurrenzgeschichte entscheidend gewesen sein. Spittil war ja immer mit Red Bull als persönlichem Sponsor dabei. Aber der mag die, also Red Bull, jetzt vielleicht mehr in den SailGP reingezogen haben. Ja,
finde ich von der Positionierung her, finde ich es passender. Also wenn man fragt, was riecht mehr nach Red Bull,
ja,
dann würde ich sagen, ganz klar das SailGP, weil der, wonach riecht der America's Cup nach Möd im Karton, hat mein Opa immer gesagt.
Ja, das ist tatsächlich, wie du sagst, diese ganze Historie. Champagner. Andererseits diese Boote, wenn man die sieht, also das ist natürlich mega Action. Und diese Einrümpfer mit diesen klappenden Foils, das ist schon nochmal eine Nummer spektakulärer als die F50 Katamarane, wo man sagen ja muss, guck mal, das sind im Grunde ja Uralt-Kapper, nämlich von 2017 von Bermuda sind die Foiler, die jetzt eigentlich beim SailGP benutzt werden, auch wenn man es nicht so wahrnimmt. Also das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch unerheblich, aber es ist jetzt nicht uncool. Also man kann sagen, was man will, aber die Boote sind schon cool, auch wenn es nachteilig ist, dass eben die Crew einfach nicht wie bei den Katamaranen da von Luft nach Leben, da bewegt sich einfach nichts auf den Booten. Ne? Ja. Die sitzen da wie im Formel-1-Wagen. Aber egal, ich glaube, es wäre jetzt nicht weit hergeholt. Da hätte man auch verstehen können.
Aber man muss sagen, die Dänen haben dieses Jahr beim SailGP 109 km/h gemacht. Ne?
Ja,
damit sitzt sie immer noch schneller als der schnellste America's Cup, den war 102.
Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen albern, diese Vergleiche. Ja, ich weiß, PR-mäßig ist es, verstehe ich das komplett.
Nein, ich habe es ja jetzt gemacht. Ich habe jetzt verglichen.
Ja. Nee, machen die auch.
Es hört sich so an, als ob es ja die alten Boote aus Bermuda.
Nein, aber das machen die ja auch. Das sind ja natürlich die alten Boote, aber wir haben ja oft darüber berichtet, guck mal über die Wings. Jetzt haben sie den großen Wing haben sie aussortiert. Es kommt ein kleinerer, der ein bisschen kleiner als der riesige 29 Meter. Also Wing meine ich jetzt in den Segelflügel. Und die haben aber auch die auf Tiefholz gewechselt, haben neue, also immer vor dem Hintergrund, wir wollen das schnellste Boot der Welt sein. Natürlich ist das ein krasser Wettbewerb, obwohl es eigentlich beinahe ist Quatsch, klar, man will es PR-mäßig sagen, wir sind das schnellste Boot. Und ich glaube, wenn so ein AC75 eben auch, sag ich mal, auf so eine Speed-Geschichte fährt, die fahren ja nun mal nicht raumschutzlos beim Start, sondern die fahren gegen den Wind. Wobei, stimmt, beim Abfallen oben an der Luft, dann kommen ja meistens die Highspeeds hin. Also hast du recht. Also das ist schon.
Ach, es wäre ja schön, wenn es beides gibt, irgendwie.
Genau.
So der America's Cup so ab und zu mal, so als, weiß nicht, Fußball-Club-WM. Und dann gibt es halt die Champions League noch mit, weißt du, so mit.
Ja, mit wobei, dem SailGP. Man muss sagen, für die Sicht, also das Spannende ist ja eigentlich, dass fast alle Teams, sind es ja quasi fünf Teams und man erwartet, vielleicht kommt noch ein. Zweites ist ein italienisches Team zusammen. Jetzt hörte ich sogar was, dass hier Radcliffe, gibt es Gerüchte, dass der nochmal zurückkommt. Vielleicht hat er doch die Rechte an dem Ineos, an den Booten von Ainsley. Es gibt ein amerikanisches Team, Riptide, von den besten Matchracer, die sich irgendwie gemeldet haben, aber noch keine Kohle haben. Also da kann ja auch nochmal was dazukommen. Aber die bestehenden Teams, jetzt die Gründer von diesem ACP, dieser America's Cup Partnership, die sind alle aktiv im SailGP. Das ist ja das.
Wollte ich fragen, segeln denn Leute, die ein CGP segeln, auch dann beim America's Cup?
Ja, das war ja schon so. Guck mal, hier Ben Ainslie, der Challenger of Record, den gehört sogar das britische Boot, was gewonnen hat, also okay, das britische Team. Dann hast du die Franzosen, die machen es genauso eng. Die haben ja nun da mit ihrem, wir haben ja quasi das Design vom Team New Zealand gekauft in Barcelona und sind da im America's Cup mitgesegelt. Aber die setzen ja voll genau das Set auf das Setup.
Die gleichen Segler sind es auch.
Ja. Das ist der, Delapierre macht das. Und ich meine, jetzt haben die auch, gerade dreht sich ja das Transferkarussell da krass. So gibt es Abgänge und Zugänge. Wollte ich auch nochmal ein Update machen. Aber die Idee ist im Grunde auch, dass die gleichen, gerade bei den Franzosen, dass die F50 Segler vom CLGP die gleichen sind, dieselben sind, die auf den auf dem Kappa nachher segeln, das Projekt mitmachen. Dann gibt es ein Peter Burling ist noch die komischste Version, weil der ist ja Team New Zealand nicht mehr Steuermann, aber der hat sein eigenes CLGP-Team.
Ja, das ist allerdings wirklich lustig.
Ja, aber der ist ja gekauft worden von Luna Rossa. Also ursprünglich hat er quasi bei Team New Zealand, haben sie mehr oder weniger rausgeworfen, weil er gesagt hat, ich will nicht nur America's Cup, ich will auch CLGP. Das fand Dalton dann irgendwie doof. Und dann war er raus, ist aber zu Luna Rossa gegangen, durfte aber nach den damals herrschenden Regeln eigentlich nicht segeln, weil das war dann noch mit Nationenregel, da musste es dann irgendwie ein Italiener sein müssen. Aber inzwischen sind die Regeln geändert worden und es ist viel offener, auch so, dass Peter Burling sogar steuern darf. Also bei Luna Rossa, den werden wir da wohl erwarten können am Steuer. Und weil es ja, und es wird auch noch andere Transfers jetzt geben. So glauben auch, dass Tom Slingsby wird ein Riesen. Es wäre sehr erstaunlich, es ist eine Riesenüberraschung, wenn Slingsby jetzt nicht quasi beim America's Cup steuert. Der hat ja zuletzt American Magic gesteuert und American Magic ist aber raus. Das heißt, es wäre jetzt relativ logisch, wenn zum Beispiel Slingsby zu Alinghi käme, weil das wäre dann ein großes Problem, dass deren Steuerleute, die auch oder zumindest der Arno Psarofagis, der ist Taktiker, der ist nicht Steuermann jetzt beim CLGPT in der Schweizer. Der wird wieder bei Alinghi mitmachen, aber ob der am Steuer sah das alles nicht so toll aus, gerade diese Matchrace-Geschichten hatte Alinghi doch echte große Probleme. Und wenn Slingsby, der wird da bestimmt wieder mitmachen. Also da hast du schon ganz viele Überlappungen, dass das die gleichen Leute sind und auch die gleichen Interessen sind. Eine ähnliche Interessenslage. Und nur, man muss mal sagen, für einen Segler, das wird nach wie vor immer noch so sein, jetzt an so einer Stelle, wie Slingsby jetzt ist, der wird beim America's Cup deutlich mehr Geld verdienen, nach wie vor, als jetzt beim CLGP. Aber egal.
Felix von den Höfel, der kann auch mitfahren. Genau. Haben die diese albernen Radfahrer dann hinten nach drin?
Nee, das ist auch eine neue Regelung.
Genau. Das haben die jetzt so Hamsterlaufräder.
Genau. Nee, die haben tatsächlich Batterien da eingebaut. Oder sollen sie auch. Die dürfen keine neuen Boote bauen. Das kommt ja auch nochmal mit dazu.
Ja.
Das sollen die alten Boote sein. Und dann wirst du da Batterien reinkriegen. Und weil die eben sagen, das Bootsdesign ist eigentlich scheißegal. Also klar, es muss aerodynamisch da Unterschiede geben. Aber eigentlich wird das Volldesign wieder entscheidend sein.
Das ist ja auch, muss man sagen, so vom Thema, ich meine, wir leben im Jahr 2025, bald 26, es geht ja immer weiter mit den Jahren.
Mhm.
Und so sollte es auch mit den Gedanken weitergehen. Ich meine, so aus Thema Nachhaltigkeit wäre das auch nicht nachhaltig, wenn die jetzt immer...
Ja,
so ist ja nicht so, dass diese Boote, es sind ja immer nachhaltig, sind Boote, die lange gefahren werden, aber ist ja nun auch nicht so, dass du das dann irgendwo vertickerst bei eBay und dann fährt da einer mit... Dann Urlaub, also die Dinger.
Nee, da hast du schon recht, aber das ist, glaube ich, das geringste Thema, wo die dran denken, das kleinste
für
Thema.
Für die ja.
Aber auch America's Cup, du sagst ja jetzt, wo der herkommt, der America's Cup ist natürlich, muss man auch sagen, teuer, hin oder her. Ich meine, wir würden jetzt nicht durch die Gegend fliegen, auch beim CLGP oder überall, alles fliegt da durch die Gegend, wenn es den America's Cup nicht gegeben hätte. Und wenn es ein paar Milliardäre mit viel Geld, geben wir die nicht wüssten, wohin damit, die haben natürlich das da rein investiert durch diese Entwicklung. Im America's Cup ist diese Fawning-Technik überhaupt erst entstanden.
Nein, das stimmt nicht.
Doch.
Das hat Alain Thibault erfunden.
Ja,
Ja, wirklich.
Ja.
Der hat den ersten Foiler gebaut.
Ja, aber guck dir den Foil mal an, den er da hat. Das sind ja alles, die
meinen. Nein, das ist jetzt, ich bin da 2010 mitgefahren, das ist 15 Jahre her.
Ja, aber Fräuling natürlich. An sich gab es schon, weiß ich nicht, schon vor 50 Jahren. Das
ja,
so,
ja, aber so, ja. So in dieser Größenordnung so ein Ding.
Ja, aber
sowas.
Das sind ja, ist ja, guck mal, das waren ja auch, der hat so komische V-Foils gehabt. Das gab es ja alles in verschiedensten Versionen. Gab es Fräuling, das ist ja nicht so, zack, ich habe es erfunden, sondern es wurde eben diese Fluggeschichte, die ja auch durch die Materialien sich verändert hat, dadurch, dass es leichtere Materialien ist, stabilere mit dem ganzen Kohlenfaserentwicklung. Und das werde so, da musst du investieren ohne Ende. Und das hat auch ein Monsieur Thibault nicht machen können. Der hat seinen Trimaran da gehabt, der so auf die Art funktioniert. Aber eben auch
ja, aber das war aber auch ein sauteures Projekt.
Ja, ja, natürlich. Aber der hat nicht dann Milliardär hinter gehabt.
Nee, genau. Nee,
genau. Insofern.
Das Lustige ist, dass die Milliardäre, die das Geld geben, ja nie foilen.
Ja.
Oder?
Ja, dass die selbst drauf foilen, meinst du? Dass
die foilen selber nicht.
Wobei, es gibt ja auch dann einige, die bauen sich dann irgendwelche Riesenkonstruktionen. Oder man muss ja auch sagen, diese ganze, haben wir auch, berichten wir viel drüber, hier Frachter, Segel auf Frachtern und sowas, diese ganzen
ja, klar.
Foilsegel, das kommt alles aus dem America's Cup. Ich will nicht sagen, dass es das legitimiert, das Kohleverbrennen, aber es ist schon eine Designgeschichte, wie gesagt, F50 CellGP ist One Design. Da kommt nichts raus an Entwicklung, wenn das nicht ein Russell macht, um schnellstes Boot zu sein, sonst wäre es ihm im Grunde auch egal. Aber diese ursächliche Geschichte, das lieben ja eigentlich die meisten auch, ist halt wie Formel 1. Ne?
Ja, genau, das ist so kann man es vergleichen.
Du baust ein neues Boot, deshalb ist es schon ungewöhnlich, dass sie jetzt sagen, wir bauen keine neuen Boote, aber eben, weil die Entwicklung eben nicht in diesen Booten liegt, in der Aerodynamik, da kannst du nur relativ wenig rausholen, offenbar, sondern eben, wie funktionieren diese Foils, wie kommt man vielleicht noch näher an diese, oder überschreitet diese Kavitationsgrenze, wir schreiben ja auch öfter über diese Rekordversuche, es gibt ja immer noch diese, wenn das Wasser anfängt zu verdampfen und wenn du deine Spin-Aus irgendwie hast, weil du so eine Bubble unterm Ruder hast und plötzlich nichts mehr funktioniert und das daran scheitern ja immer die Speed-Rekordversuche und da gibt es, glaube ich, noch viel zu erforschen, wie man da quasi diese Grenzen noch verschiebt. Das ist eine andere Geschichte. Ja.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, was Bodenständiges. Helge kommt. Ich habe Helge nämlich gefragt, du kennst das ja auch, Pinne, ne? Diese Holzpinnen.
Mhm.
Jedes Jahr hängt man da drauf oder alle 2 Jahre und muss sie irgendwie schleifen, lackieren. Ich hatte mal gefragt, wie das eigentlich mal langfristiger geht. Jetzt kommt erstmal Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hi Carsten und hi Stefan. Ja, hier ist der Helge. Ich habe von dir die Frage gehört, dass du irgendwie immer Probleme hast mit deiner schönen Holzpinne. Irgendwie musst du jedes Jahr ran und das kann natürlich 2 Gründe haben. Das eine könnte sein, dass du jedes Mal irgendwie zu wenig Schichten drauf machst und dann hält es nicht lange. Das ist natürlich klar. Man muss also gerade, wenn man klar lackiert, auch eine unheimlich gute Schichtstärke drauf haben. Das zweite ist, dass man eigentlich in jedem Jahr bei einer Einkomponentenlackierung in jedem Jahr eine neue Schicht drauf machen sollte. Gerade die Pinne ist ja meistens nicht, ist die ganze Zeit draußen und die wird nicht reingeholt, nehme ich mal an. Das wäre also so das Wichtigste, jedes Jahr eine Pflegeschicht, damit eben der Einkomponenten Öllack, Epiphanes Bootslack zum Beispiel, nicht verwittert und härter und spröder wird jedes Jahr. Wenn man ein besseres, ein haltbareres System haben möchte, dann wäre es gut, wenn man sozusagen mit Epiphanes PP Extra einen Zwei-Komponenten-Grund macht und dann mit dem Epiphanes Polyurethan-Lack auch ein paar Schichten drauf macht, sodass man insgesamt vielleicht 9 Schichten hat. Dann wird es eine schöne, haltbare Sache sein. Allerdings ist es so, dass Klarlackierungen natürlich nie so lange halten wie zum Beispiel der ultimative Test, nee, der ultimative Vorschlag, macht die Pinne doch weiß und dann machst du es schön in zwei Komponenten, sorgst dafür, dass die Beschläge mit Epoxy angesetzt sind und dass da keine Feuchtigkeit unterwandern kann und dann ist es eine Pinne, die viele, viele Jahre schön lackiert ist. Oder, das gibt dann die dritte Variante, ich habe eine ganz tolle, einen ganz tollen Vorschlag, das ist All Wood von All Grip. All Wood ist ein ganz spezielles Einkomponentensystem und das ergibt mit 9 Schichten, mit einer speziellen Primerschicht eine Haltbarkeit, die liegt über den 10 Jahren. Und das ist wirklich das Beste, was an Klarlack im Moment auf dem Markt ist, insbesondere im Einkomponentenbereich. Schon echt super. Das wäre so der ultimative Tipp. Ansonsten, aber da, genau, das muss ich dazu sagen, gibt es nur vom Profi, weil der Profi darf das nur verarbeiten, die Werft oder der Lackierer, weil da Sachen drin sind, die nicht für den Do-it-yourself-Bereich geeignet sind. Also das wäre so meine Geschichte zu dem Thema Pinner schön machen. Bis bald und schöne Weihnachten.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge, da sind wir wieder. Die Königsdisziplin ist hier ist ja neben den Inhalten natürlich Überleitung zu schaffen. Aber wir haben gerade von Verrückten gesprochen.
Sehr, sehr
So,
interessant.
ich habe das Wort Trump in den Mund genommen und Musk habe ich vorhin genannt, ne? Da gibt es ja eine Nähe zu, in Deutschland zur, oh Gott, gut, jetzt zur AfD. Worauf ich hinaus will, ist, was war, hat uns ja letzte Woche sehr beschäftigt und viele Leser auch und viele Kommentatoren, diese Entscheidung von der DLRG Baden-Württemberg, und das ist ja oft falsch verstanden worden. AfD-Wähler haben die gar nicht geschrieben.
Und ist übrigens Württemberg, ne? Ich habe ich auch erstmal
Ah, ich
geguckt,
habe
ob
doch
die.
Württemberg gesagt,
Hast
ne?
du gesagt, ich hätte verstanden, war. Ich habe vielleicht im Kopf.
Baden-Württemberg oder Württemberg.
Nee, es heißt
Ich habe.
nur Württemberg.
Ach, nur Württemberg, also Baden nicht.
Nee, das sind offenbar zwei Verbände, die sich da getan. Ich habe auch gesagt, hey, da muss doch
Ja,
Baden
okay,
davor,
na
aber das
gut,
wusste ich
genau.
so auch nicht. Haben die sich wohl so organisiert, ja.
Kann ja sein. Die haben mir in ihrer Satzung geschrieben, dass irgendwie demokratische Werte, bla bla. Die haben nicht geschrieben, dass Mitglieder von, also die haben geschrieben, nicht demokratische Parteien. Die haben auch nicht geschrieben, welche sie meinen. Daraufhin sind die AfD-Politiker wieder. Ich habe es in meiner Kolumne geschrieben, mit dem typischen Mimimi-Verfahren haben sich tierisch aufgeregt, obwohl niemand gesagt hat AfD. Und dann hieß es, AfD-Wähler dürfen nicht mehr bei der DLRG mitmachen, was auch totaler Schwachsinn ist. Es geht um Mitgliedschaften. Und vermutlich meint der DLRG natürlich auch die AfD-Mitglieder, dass die sagen, Leute, ihr habt in unserem Club eigentlich nichts verloren, weil das möchten wir nicht. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, stimmt, aber ich glaube, nachher in dem ursprünglichen Text wurde tatsächlich nicht speziell auf die AfD eingegangen,
Nee, wurde ja gar nicht, ne.
aber im das hat nachher dann der Vorsitzende da durchaus bestätigt, dass es darum geht.
Ja, weiß man ja auch.
Also, ja, ja, ohne Frage. Also es ist ja auch na, marginal.
Ja, und schwupp ist Segeln politisch. Natürlich ist es immer politisch. Wir haben vorhin drüber gesprochen, im Vorfeld, ob wir das dieses Thema behandeln. Mhm. Aber gut, wir haben ja auch über Neuregelung von Sportbootführerscheinen und sowas gesprochen. Das ist ja auch Politik. Es wird ja politisch entschieden. Also von daher, es ist nur, ja, ich habe mir da gedacht, ich weiß halt nicht, ob sowas richtig ist oder falsch ist. Also ich finde es, ich persönlich, habe ich auch in der Kolumne auch geschrieben, finde es persönlich super. Ich finde es richtig.
Mhm.
Würde ich, wenn ich einen Club hätte, auch sagen, ne, kannst hier mitmachen bei uns, musst dir einen eigenen Club suchen oder einen eigenen machen oder so. Aber nicht bei mir, bitte nicht, weil ich habe so bestimmte Voraussetzungen hier. Kann ja auch jeder machen für sich. Andererseits, finde ich, hilft man denen damit immer irgendwie, weil diese Opferrolle, die füllen sich halt ganz gerne aus. Wir werden unterdrückt. Man muss allerdings auch sagen, wenn die sich jetzt über Ausgrenzung aufregen, denke ich, dann weiß man, wie siehst du, wie das ist. Also ist ja nicht so, dass Ausgrenzung jetzt die Einbahnstraße ist. Aber ja, du hast diesen Artikel drüber geschrieben über die DLG, da ging es dann mächtig los, gerade auf Facebook mit Kommentaren. Ja. Ich habe die Kolumne darüber geschrieben, weil ich ja auch irgendwie, ja, ich meine, auch wenn man Segler ist und über Segeln schreibt, ist ja, haben ja politische Schwingungen, sag mal, die legen sich ja auch auf See nieder, wie ich auch vor allen Dingen in meiner Brandenburger Zeit echt aufgemerkt habe.
Ja.
Und es ist einfach, mein Gott, soll man da jetzt sagen, du, rede ich jetzt nicht drüber oder spreche nicht drüber, ich gehe die einfach weg oder ach komm, weil der Segler ist ja ganz nett, aber ich hab's ja so geschrieben, sitzt so neben jemandem im Boden, unterhält sich abends so am Steg und im vierten Satz fällt das Wort Kanaken. Dann denke ich so, ich leg jetzt ab, du Penner. Also kannst gern alles sagen, aber nicht mit solchen Worten umgeschmeißen. Weißt du gleich, wo du dran bist. Man sieht es auch oft an Flaggen, die da wehen an den Booten. Und in einem Hafen bin ich begrüßt worden. Da hing dann an dem Hafenflaggenmast ein riesen AfD-Flagge. Ja.
Echt?
Ja, Brandenburg.
Krass.
Ich fühle mich ausgebrandenburgt. Um Reinhard Grebe zu zitieren. Ja, wirklich.
Bist du auch rechtzeitig umgezogen?
Rechtszeitig. Rechtszeitig sind wir umgezogen. Ja, das hat einen Grund.
Auch also aus dem Grund, ne? Oder? Oder ein bisschen.
Ja, doch, das hat natürlich einen Grund. Also ich bin da massiv bedroht worden.
Ach.
Mein Sohn hat in der Akita Sachen gehört. Jetzt schweifen wir es vom Segeln ab, aber wenn du deinen dreijährigen Sohn aus der Akita hörst und der sieht irgendeinen afrikanischstämmigen Menschen an der Ampel stehen und sagt so, Papa, das ist eine Krankheit, schwarze Haut.
Ach,
wo hast du das denn her? In der Akita hat man mir das erzählt. Dann denkst du wirklich, dass der hier aufwächst. So. Aber zurück zum Segeln. Und da habe ich, ist ja auch eine Segelgeschichte, habe ich mein Boot Torte verkauft damals. Meinen vorherigen Jollenkreuzer, den musste ich aber kaufen, weil das Zelt war kaputt, wo er drin stand. Es war unter der Schneelast zusammengebrochen und Torte passte nicht. Das war zu breit gebauter Ernst Riss. Passte nicht in diese Hallen rein. Ich muss den jetzt verkaufen, weil sonst vergammelt diese Karre hier total. Und ich muss jedes Jahr ein komplettes Refit machen. Und dann habe ich die annonciert und dann rief jemand an, der war irgendwie so ein Business-Touristik-Manager aus Potsdam und er wollte Regatten damit fahren. Er hat gesagt, Regattaboot ist aber nicht gerade. Ja, das mache ich mir fertig. Ja, dann komm Montag vorbei. Dann war das mein einziger Interessent bis dahin und dann rief mich eine Stunde vorher noch jemand an, der aus Brandenburg an der Havel kam und meinte, ja, ich habe das Boot gesehen, wir würden so gerne, wir sind eine Patchwork-Familie, jeder hat ein Kind mit in die Familie gebracht und wir würden uns unseren Traum erfüllen wollen, ein Boot wir wohnen hier in Brandenburg und schon immer und die Seen sind toll, wir wollen jetzt mal segeln. Ich dachte, was denn schon mal segeln? Nein, noch nie, aber das kann ich mir beibringen und wir fangen erstmal ganz langsam an, der war total nett, dann sage ich, du, ich bin jetzt in einer Stunde da und habe deine Besichtigung, wenn das nichts wird, dann rufe ich dich wieder an. Habe ich aufgelegt, habe überlegt, denke so, ach komm, für eine Familie wäre das eigentlich viel geil. Habe den angerufen und gesagt, komm jetzt. Kannst du jetzt kommen? Der wohnte noch direkt um die Ecke. Dann ist er gekommen, dann kam der andere auch und dann wollten die beide das Boot haben. Und während der andere aus Potsdam aber oben noch im Boot rumkrabbelte, stand ich schon mit dem unten am praktisch vorm Trailer und das war so ein großen Bock. Und dann meinte, ich hätte das so gerne. Das heißt, wer dann sagt, ja, ich will das haben, ja, dann gibst du mir die Hand drauf, dann kriegst du das. Zu dem Preis, wie ich ihn annonciert habe. Gib mir jetzt die Hand, guckt der oben raus, sag ich, jetzt muss ich dir sagen, du hast leider Pech gehabt, das Boot ist jetzt weg. Weil er guckte raus und meinte, ich würde das nehmen. Dann sag ich, das hast du Pech gehabt, ich hab's gerade verkauft. Dann sagte er, ist mir egal, ich nehme. Der hat gesehen, dass der Typ nicht so viel Kohle hatte. Hm. Ist mir egal, ich gebe dir einen Tausender mehr. Oder 1500, hat er gesagt. Hm. Irgendwie sowas. Also nicht unerheblich.
Hm.
Da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt sowas mache ich nicht. So. Schub und dann, ja, die ganzen Kladderadatsche dazwischen. Also ich habe den danach ein paar Mal gesehen, habe zu einem Mal gesagt, so, ja, die, so, da ist wenig IQ unterwegs. Das meine ich wirklich so. Also es ist halt einfach, meine Güte, also nichts verstanden, aber alles gut und das Boot abgeholt. Dann war ich noch ein paar Mal in seiner neuen Halle und so, habe ihm noch ein bisschen was erklärt, was er da machen wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist er auch nochmal gut, muss er nicht jedem irgendwie immer alles erklären. So, dann ein paar Wochen später sehe ich den neuen Vorstand, Brandenburg an Havel, AfD, steht da links im Bild.
Der das Boot gekauft hat.
Ja, da habe ich gesagt, gut, da hätte ich lieber 1000 Euro mehr genommen. Den.
Ja.
Und ich habe es auch da schon in der Halle gehört, ja, es wird ja auch nicht besser hier und so mit in Brandenburg. Ich so, wenn einer schon so sprach, wollte ich schon gar nichts mehr hören.
Mhm.
Weil ich habe immer Angst, der biegt jetzt rechts ab, ja. Und dann ist es meist auch so, ja, die ganzen Ausländer nehmen jetzt die Wohnung weg und ach, hier, das ist, ich mag es, ich bin halt einfach wirklich gebranntes Kind. Ich bin jetzt kein Hardcore-Linker, der irgendwie mit Antifa-Flaggen rumrennt.
Hm.
Ich bin halt da sehr sensibel, weil einer meiner beiden Großväter war Hardcore unterwegs im Zweiten Weltkrieg und hatte auch seine, ich glaube, Waffen-SS Uniform noch bis zu seinem Tod Ende der 80er im Schrank und hatte das Foto von sich in eben dieser Uniform auch über seinem Bett hängen, das Porträt. Und da musste ich viel hören. Ich ertrage das nicht. Ich ertrage einfach rechte Schwingungen gar nicht.
Mhm.
Und ich bin so, und das trifft uns halt auf dem Wasser auch. Aber man muss sagen, wir wollen jetzt auch nicht zu politisch werden heute.
Ja.
Facebook ist eine andere Sache. Facebook ist eh, ich glaube, in Facebook verlieren die Leute ihren Verstand, wenn sie kommentieren. In jeglicher Hinsicht, also oft jedenfalls. Auf der Seite, finde ich, bei Segelreporter, da ist deine These, dass du sagst, Segler sind bessere Menschen, die ich auch mal vertreten habe, wo ich mittlerweile denke, ich sage ja immer, der Anteil an Menschen, die ich nicht mag, ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt, ist auf dem Wasser genauso wie an Land.
Mhm.
Aber bei Segelreport auf der Seite nicht. Das gibt, ich finde es eine total gute Diskussion. Also überhaupt nicht mit Schaum vom Mund und fand ich in den Kommentaren echt, wenn es immer so laufen würde, wäre es dufte, würde ich mal so sagen.
Ja, ich habe das ja auch mit Spannung beobachtet, was da passiert. Ich meine, wir hatten öfter mal Aufregerthemen ohne Frage in 15 Jahren. Aber klar, wenn das jetzt so politisiert und diese neue Situation, wenn das dann auch bei Social Media quasi rund geht, das fand ich, das hat auch irgendeiner kommentiert, die Beobachtung, glaube ich, auch bei uns auf der Seite, das ist diesen Unterschied, ne? Also bei Facebook, ich mache ja immer, muss man erklären, jeden Artikel, wo auch der Segelreporter Facebook und Instagram-Seite, den wir da kurz anteasern und dann ploppt der halt auf und dann kann man sich da reinklicken, kommt auf unsere Seite halt. Das ist ein Marketing-Tool, will ich jetzt einfach mal so sagen. Aber natürlich ist es dann eben offen für diesen ganzen, auch diese ganzen Trolle halt. Also man muss
ja, es sind ja viele Bots, ne?
Das darf man nicht vergessen. Eben, das ist, glaube ich, eben der Punkt. Und wenn ich das am Anfang war das ja relativ, fand ich auch so die Kommentare, war auch Social Media war dann okay, aber dann kam so eine ganze Welle und ich musste, um das einfach mal so nur zu erzählen, dem Leser oder Hörer auch, ich glaube, normalerweise, wenn wir einen guten Artikel haben, haben wir oft dann auch so eine Reichweite, wie oft dann auch der Social-Media-Artikel geklickt ist, manchmal 2000, 3000 Kontakte, wie nenne ich es, jetzt waren es bei dem Thema 100, 10.000.
Ja.
Also das heißt, es ging natürlich
2704 Kommentare.
Ja, die Kommentare, genau. Und dann haben wir immer noch dieses Reichweiten-Thema, ja, wo du dann siehst, hä?
Nicht nur bei mehr als 2000, du hast 2000, das ist so viel mehr eigentlich in der Regel.
Ich habe jetzt hier gerade, genau, ein guter, was weiß ich nicht, jetzt im das eine Thema wollten wir auch noch drüber sprechen, Jess Turner, die hat 10.000.
Genau. Und aber dann hast du auf einmal das Zehnfache.
Klippersegler hatte 8.000. Und das Ding hat, genau, jetzt aktueller Stand, 126.495 Reichweite.
Wahnsinn.
Und das zeigt natürlich, dass es in so eine ganz andere Schiene plötzlich fällt, so Mainstream-mäßig, aber eben auch, und das ist mir am Anfang aufgefallen, da waren plötzlich dann irgendwie jeder vierte, gefühlt fünfte, sechste Kommentare herrscht dann, ach so, wenn das so ist, dann spende ich nicht mehr. Ja, das heißt, alle, die sich jetzt darüber aufregen über die DLRG, waren vorher DLRG-Spender und sind durch diese Entscheidung bei dem Ortsverband in Württemberg darauf gekommen, dass es ja eigentlich doof ist. Und da ist es relativ klar, finde ich, dass das eben Bots sind, sei es wo auch immer es herkommt. Ist ja jetzt nicht unsere Erfindung, aber man weiß es ja, dass sowas da draußen passiert.
Nö, die werden sogar so in Narrativen programmiert, diese Bots.
Ja.
Deshalb hast du manchmal, du hast manchmal sogar 3, 4, 5 Kommentare im gleichen Wortlaut, also exakt der gleiche Wortlaut miteinander, mit anderen Profilen. Und du hast oft aber so, das siehst du so, kommen so Themenblöcke auf einmal. Dann hast du 30 Kommentare, wo alle schreiben, ja, ich spende nicht mehr. Nö, ich werde auch nicht mehr spenden. Kündigungen sind raus, jetzt spende ich gar nicht mehr. Ich spende nicht mehr,
Ja, genau.
Das sind wirklich intelligente, aber
ja.
Kommentare, maschinell erstellt. Da kannst du einfach mal sagen, guck mal hier, schreib mal, das ist, hast du bei, wenn man sich für E-Autos interessiert, kriegt man das auch mal mit. Dann brennen auf einmal viel mehr E-Autos als sonst und so. Und Parkhäuser darf man nicht anfahren. Und dann, da füttert einer mit so einem Thema, da kriegt er Geld für, von wem auch immer, und dann raus damit so. Und dann kommen die da alle. Und
viel drüber
dann
geschrieben, ja.
Naja,
aber wenn die eben bei uns, ich bin nur dann tatsächlich erstmal, ich habe auch überlegt, oh Gott, wo geht denn das jetzt auf unserer Seite? Also ich finde das gar nicht so schlimm. Ich kann mit Kritik und so klarkommen. Wir hatten früher ja auch immer dieses, oh, jetzt C-Report ist halt Plattform für diese ganzen Hater, bei weiß ich nicht welchen Themen auch immer, löscht die Kommentare doch immer. Ich sag, also bevor ich was lösche, ich lasse es eigentlich erstmal gerne laufen. Ich hatte jetzt nur, als dann war da nicht auch so ein Typ auf unserer Seite, wo du sagst, das google den mal.
Ja, ich habe mal einen, der hat mit Klarnamen geschrieben und hat sogar noch eine Signatur, dass er Physiker ist und AfD-Wähler und in welcher Stadt, habe ich den gegoogelt. Da habe ich sogar Spiegelartikel gefunden. Das habe ich dir geschickt.
Habe ich eben auch. Und dann denke ich mal, okay, wenn die jetzt alle auf die Seite sind, dann muss ich jetzt mal anfangen, irgendwie zu löschen, weil da habe ich echt auch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber das ging dann, sobald ich die Leser dann selber, ich fand nicht, dass es jetzt, dass ich nur mir genehme Meinungen dazu lasse, aber bei dem Thema ist
gut.
Es schon eine andere Sache. Ne? Also ich find auch, ehrlich gesagt, das hat mich dann aber tatsächlich eher angefasst. Und das ist eigentlich die These, wo du deine Kolumne nachher ein bisschen drüber geschrieben hast. Wie sitzen wir in einer Blase? Natürlich sitzen wir in einer Blase, aber ich habe da wirklich die Vorstellung, dass es jemand, der auf dem Segelboot ist, der sich mit Wasser und Natur auseinandersetzt, dass der schon irgendwie ein bisschen anders trägt oder näher.
Dann wäre der Jäger aber auch anders in der Bergsteiger.
Hast du recht, aber ich will mich da gar nicht von abbringen lassen, weil ich ehrlich gesagt die Kommentare, ich habe das jetzt verstanden oder klar, ich habe diese Brandenburger Erfahrung nicht, die du natürlich hast. Ich habe lebe in dieser Blase, aber sehe ich auch in meinem Umfeld, ich habe natürlich auch die Angst, ist ja wie jeder auch eine Angst hat in seinem Familienkreis plötzlich am Weihnachtstisch, wenn dann plötzlich einer genau das Wort sagt, was du eben sagtest, oder denkt, da muss, also was macht man? Ich habe es Gott sei Dank eher nicht, hat immer ein bisschen Angst, aber tatsächlich dieses Thema jetzt, das ist ja im Grunde einfach nur, dass die DLRG quasi diesen Beschluss oder die DLRG Württemberg Beschluss getroffen hat, und da steht ja eigentlich auch nur drin, dieses Zitat, dieses als Überschrift genommen habe, wir retten jeden, lassen aber nicht jeden bei uns mitwirken, der unsere Grundwerte ablehnt. Ich finde, da kann man gar nichts gegen sagen.
Nee.
Und das kam aber tatsächlich auf, auch jetzt wieder das Facebook, wo ich natürlich meine Freunde, sag ich mal in Anführungsstrichen, habe. Und es war wirklich einer von mit Segler. Ich habe eine Zeit lang auf dem Zwölfer gesegelt als Taktiker mit einer größeren Crew. Und naja, ist jetzt schon Jahre her, aber daher kommt der Kontakt. Und der hat gesagt: Oh, was Sie sind. Und also, das muss ich mal sagen, aus der Blase ist auch ein Segler. Früher hat Spaß gemacht, der hat sich offenbar irgendwie da in eine Richtung verändert. Ich habe auch noch so einen anderen Kollegen da irgendwo aus alten Zeiten, wo ich sage, das ist Gott sei Dank ein bisschen leiser geworden, aber wo die ich dann immer noch mal als Freund in Anführungsstrichen behalte, um auch zu sehen, wie das dann evitiert. Aber das finde ich einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, sag ich mal, viele oder das rutscht immer mehr so in unsere Blase rein oder alle meine in Anführungsstrichen auch, na nicht Anführungsstrichen, Freunde aus dem Segeln, das wird da auch jetzt plötzlich möglich, solche Tiraden zu schwingen. Dann würde ich mich nicht wohlfühlen, dann würde ich auch nicht, hätte ich keinen Bock mehr auch auf diese Seite zu machen. Man macht die ja für jemanden, man stellt sich ja vor, wie tickt dieser Leser
Wenn
und
das jetzt ein Bot hört, dann wirst du morgen zugespielt.
ja,
Das
das
werden.
kann völlig sein, das ist dann auch okay. Aber ich muss das sagen, also es war mir wirklich, das geht einem dann doch an die Nieren. Ich weiß, dass es politisch Probleme gibt hin und her, aber die rechte Ecke, das finde ich mega abtörend. Und ich muss sagen, auch aus meinem Kreis Unterseglern, nur ganz minimal, wo was ich gerade gesagt habe, kommt es mal irgendwie in so eine Richtung.
Ja,
Das
das
hat mich
stimmt.
jetzt eigentlich hat mich das jetzt bestätigt.
Das
Vielen
habe ich
Dank
beim
dafür.
Ostseesegler, so die Leute, die ich kenne, da habe ich auch überhaupt keine, also keine Schwierigkeiten. Das hat,
Ja.
klar, gibt's, aber das ist dann
Ja,
nicht so
natürlich.
offensichtlich. Das hat natürlich, muss man dazu sagen, ich bin jetzt wirklich gebanntes Kind, und vielleicht bin ich ein
Ja.
bisschen, reagiere ich ein bisschen über wegen Brandenburg. Es ist halt, es gibt diesen Witz, woran erkennst du einen Veganer? Er wird es dir sagen, ne? Er wird es erzählen, gibt es, ne? Ist die Antwort, ne? Also, dass immer einer sagt, ich bin Veganer, so.
Ja, das
Das ist
stimmt.
nämlich da
Ja,
mit den Rechten genauso. Die versuchen
richtig.
immer, das geht, es, seitdem ist so ein bisschen, das hat sich ja nach Corona da echt verändert, also nach oben hin. Dummer, da fiel eine Maske nach der anderen und das ist jetzt so gesellschaftsfähig geworden, dass die dann immer so, na,
Ja.
ich lasse es mal droppen, wahrscheinlich ist auch,
Ja.
die haben auch zum Teil die Vorstellung, dass überhaupt niemand mehr anders denkt.
Ja,
Also,
das stimmt.
Jetzt, ich habe jetzt die Bürgermeisterwahlen, sind ja in Brandenburg an der Havel waren. Das war zum Glück, hat der AfD-Mensch das nicht gewonnen. Das war alles, das ist Betrug gekauft und ich kenne überhaupt
Ja.
keinen einzigen, der das nicht wählt und so. Aber gut, die werden jetzt so politisch irgendwie, dann sind der jetzt nicht auch schon eine Blume.
Nee, das stimmt. Aber ich muss sagen, es schwappt jetzt doch öfter mal rüber. Und ich erinnere mich gerade noch an wie gesagt, Sassnitz, CGP haben wir auch gerade drüber gesprochen. Also da wusste ich auch nicht, wo landen wir jetzt da. Oder das war im Endeffekt, war das ein tolles Erlebnis war. Und wahrscheinlich ist es auch gut, wenn in so einer Ecke, wo ich dann auch geguckt habe, oha, da ist auch irgendwie 40%, wird da in der Richtung irgendwie
Oh.
gewählt oder so. Und dann bin ich auch direkt da in den Ort da reingefahren. Da hing so eine riesige Deutschlandflagge irgendwie über der Einkaufszone da drüber, wo ich dachte, Alter, ja, nichts gegen Deutschlandflaggen, aber das zeigte schon, ja, also ist eigentlich schade, dass es im Grunde so ist, aber es ging ja in die Richtung. Aber im Nachhinein muss man auch sagen, okay, vielleicht war es das genau richtig, da dann hinzugehen, jetzt nicht ich, aber so der SailGP als solcher, nächstes Jahr wird es ja auch wieder da stattfinden. Und die sagen alle, war eine gute Erfahrung, man hat ja auch mit anderen Playern zu tun, man sieht da ja auch, wie weltoffen der Segelsport ist, da hat es Stimmengewirre aus zig Nationen von den
Ja.
12 Teams, natürlich Internationalität. Und ich glaube, sobald man sowas da hinbringt, dann sieht man die Welt, ja, wie man sie auf dem Wasser sieht, auch anders. Da ist es egal, jeder hilft sich und ob du jetzt ja, in der Richtung tickst oder in der anderen, das ist da einfach gar kein Thema. Es wird ja auch niemand, und das war ja immer jetzt diese Opfergeschichte, von der du gerade sprachst, diese Mimimi-Geschichte. Es wird ja, das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass jetzt irgendein DLRG-Mensch aus Württemberg jetzt irgendeinem AfD-Segler oder jemand, der da
Nicht
in
mehr
Seenot
hilft.
ist, dass er dem nicht hilft. Das ist ja totaler Blödsinn.
Meine, übrigens genauso beschissen finde ich das wie Rechte, finde ich so Kommentare, die ich gesehen habe auf Facebook, wo man sowas postet wie, wie hilft man, was passiert, wenn man einen Nazi beim Ertrinken sieht, winken, winken und ertrinken
Ja,
lassen.
das ist
So, das ist,
genau der
Leute,
gleiche
geht's noch? Ja,
Scheiß.
ist
Das
genau
ist
der gleiche
genau der
Scheiß.
deshalb völlig
Ich hasse
egal.
es.
Genau, und das, man muss das nur irgendwie gucken, dass ob diese Extremgeschichten. Genau. Und ich habe, und nochmal, vielleicht um zum Schluss zu kommen, ja, ich glaube immer noch auf dem Wasser. Sobald man auf dem Wasser ist und das Plätschern hört und alles.
Vielleicht hier in Kiel ist ja auch eine ganz andere Stimmung, muss man sagen. Vielleicht liegt es einfach dran, dass Leute hier mal in andere Länder sehen. Oder sowas, wenn es Dänemark ist.
Vielleicht. Du bist offener, internationaler.
Ja, vielleicht ist es so. Weil, obwohl es gibt Leute, die sind auch, sag mal, Social Media bekannt.
Ja.
Die hier den Ausstieg gewagt haben und sind mit einem Schreddelboot in Spanien und Portugal und oder Frankreich und Italien und leben im Mittelmeer auf einem Boot von sogar noch teilweise einen gibt es, der kriegt sogar sein Bürgergeld oder irgendwas, kriegt er irgendwelche schadigen Bezüge. Und ist nur am Hetzen in Deutschland, schreibt nur solche Ressentiments, sitzt aber selber im Ausland als Ausländer. Man denkt mit einer, weiß nicht. Also das gibt es natürlich auch. Aber
die wirst du auch immer kriegen. Ich glaube auch.
Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist der Anteil dann doch weniger.
Ja, und die gab es auch früher immer. Es gibt auch Bekloppte unter Segler. Es gibt auch
überall,
unter Regattasegler. Ich glaube nur, die hatten früher keine Stimme. In Social Media gibt denen jetzt irgendwie eine Stimme. Und dann gibt es eben noch Bots, wo du denkst, oh Gott, was passiert hier? Das nutzen halt Leute aus, das wissen wir. Da erfinden wir das jetzt gerade nicht neu, sondern das ist ja alles irgendwie bekannt.
Solange es keine Segelbots gibt, ist das super.
Ja, genau. Wir hoffen nur, dass es
reicht,
so
wenn
ist.
Wenn wir Segeldrohnen auf der Ostsee
haben. Ja, stimmt. Und wir sprechen da einfach mal drüber und und werden auch die Welt nicht retten, aber vielleicht ein bisschen.
Schöne Überleitung zum nächsten Werbeblock.
Mhm.
Rettung. Rettung zur See. Jetzt kommt Sekumar.
Unser Podcast-Partner Sekumar feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sekumar, eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt, seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht mal auf die Website www.sekumar.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
So, da sind wir wieder. Und da es mit Riesenschritten im Rekordtempo auf Heiligabend zugeht. Du weißt, welches Thema jetzt kommt, Carsten?
Tolle Überleitung.
Oder? Wahnsinn, das wird ein Grimme-Preis. Das
wird ja immer besser.
Ne? Wie heißt, ich weiß immer nicht, Jules Verne-Trophäe.
Ja.
Trophäe Jules Verne, ja.
Genau.
Thomas Couville, der ist auch schon lange bei diesen Rekorddingern dabei, ne?
Ja.
Bei diesen, das der ist hat doch so schon mal... Ich weiß, Christian zuhört, Christian weiß, wer er gemeint ist. Christian, 1968 heißt er immer als Kommentator. Der ist ein ganz, mit dem habe ich schon vor 10 Jahren über Thomas Couville gesprochen. Wir hatten ihn, glaube ich, mal getroffen oder sowas. Schönen Gruß an Christian. Die liegen im Moment auf Rekordkurs?
Ja, krass. Ich gucke gerade nochmal, 971,8 Meilen vor dem von der Benchmark.
Guck mal, ist das jetzt hier, die liegen 6 Stunden sind das, ne? Kann das sein? Nee.
Boah, Stunden?
Nee, 6 Tage, 21 Stunden, die sind jetzt.
So weit sind die, ne? Nee, genau, das ist
so weit sind
mal,
die.
Ich meine, die schaffen ja teilweise so über 800, also ein Schnitt von 800 hatte, glaube ich, der Vorgänger, der hatte über 800 Meilen in 24-Stunden-Schnitt, über 10 Tage, habe ich gerade gesehen, weil der im Indischen Ozean so lang geballert ist, da war das Hochzeit. Also insofern mehr als ein Tag und das Ding war ja auch am Äquator, waren es glaube ich 1 Tag und 15, fast 2 Tage schneller. Das ist schon irre, in fast 4 Tagen.
Rekord sind 40 Tage, ne? Also eigentlich fast 41, 40 Tage, 23 Stunden.
Ja.
Unvorstellbar. Es gibt dann wirklich, wir haben ja schon bei der Vondega, es gibt nicht viel mehr schnellere Verkehrsmittel, um nach Australien zu kommen, als so ein Boot.
Stimmt.
Ja, wenn du jetzt ein Flugzeug rausnimmst, wird es schwierig. Mit den Dingern.
Total.
Mit Flugzeugen ist schwierig.
Völlig. Diese Technik, die ist ja im Grunde auch, ne? Das Spannende vielleicht jetzt, ich meine, ich finde ja, okay, eine Regatta wie die Omni Globe oder so ist natürlich insofern sportlich spannender, weil da Boote gegeneinander segeln, die haben alle das gleiche, haben eine Startlinie gemeinsam und wer der Erste im Ziel ist, ist der Erste im Ziel. Das ist jetzt relativ schwer, finde ich, das einzuordnen. Ne? Zumal der alte Rekord, der ist von 2017. Das ist alles
ja
ein bisschen komisch, wo man denkt, hä? Also 2017, Francis Joyon mit seinem Schiff, ich glaube, das ist 16 Jahre älter, habe ich das heute geschrieben? Sowas um den Dreh. Also ist eigentlich eine ganz andere Technik. Das Ding hat er, das fliegt ja auch nicht. Die gerade bei den Ölteams, bei den 100-Fuß-Trimaran, da hat sich das ja da dramatisch entwickelt. Das hätte man ja nie gedacht, dass man foilt und dann eben aber auch eben nicht nur beim America's Cup oder beim SailGP, sondern in diesen riesigen Wellen um die Welt foilen kann. Ne? Und da haben sie, hat sich ganz viel entwickelt. Deshalb in den Jahren, wieso hält dann dieser Rekord noch seit 2017? Und das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Ich habe auch nochmal geguckt. Also eigentlich fährt dieser aktuelle Trimaran, nämlich Sodebo Ultime de Trois, heißt das wahrscheinlich, drei. Mhm. Der ist im Schnitt, hat ein Potenzial von 5 bis 6 Knoten mehr Speed als das alte Boot. Also mit dem Joyon quasi damals den Rekord gebrochen und der immer noch steht. Und da haben sich ja schon ganz viele dran versucht. Es ist ja nicht so, dass das keiner gedacht hat, jetzt fahre ich ja nicht rum, sondern es ist einer dieser heiligen Grale des Segelsports, Jules Verne Trophy, da rumzufahren. Und dann, ja, hat aber bisher irgendwie nie hingehauen. Ja, und das liegt da nicht hingehauen. Und jetzt tatsächlich muss man nochmal parallel erzählen, mit dem Boot ist ja auch gleichzeitig ein Frauenteam gerade unterwegs. Also Willi auf dem alten IDEC Sport. Das fand ich tatsächlich am Anfang, als sie sagten, ja, wir machen Frauenteam super toll. Aber als sie dann sagten, ja, wir wollen jetzt die Jules Verne Trophy angehen, wir wollen quasi um die Welt den Rekord brechen, das ist doch jetzt Verarschung. Also, weil wie soll das gehen? Das Boot, das hat sich nicht weit, das fliegt ja jetzt nicht plötzlich. Und man muss da vor dem Hintergrund auch sagen, erklären, was ich gerade sagte. Also Joyon hat damals 2017 einfach so ein unglaubliches gutes Wetterfenster erwischt.
Ja, das ist das Entscheidende. Ne?
Genau, wo sie alle gesagt haben, das ist noch nie passiert. Und also in all den Jahren rückblickend, wir wissen ja jetzt auch, Wetterveränderung kommt ja nochmal dazu. Da weiß man gar nicht, ob es besser oder schlechter wird. Du hast letztens auch einen Artikel nochmal drüber geschrieben. Ne?
Ja, das ist die Tiefs wandern weiter
nach Süden. Genau, weiter Süden. Und aber im Süden ist ja eigentlich viel mehr Eis. Und genau, das wird alles eher schwieriger. Naja, aber damals eben hat Joyon da einfach, und zwar jetzt gar nicht jetzt im Atlantik, sondern die Phase danach kommt erst. Das ist im Indischen Ozean, wo der wirklich 12 Tage auf einem Bug, das ist auch das Ding, wir erinnern uns, ich war auch von die Globe, und du weißt, da haben wir immer diese Eisgrenze und diese künstlich, die Wettfahrtleitung quasi einbaut, wo man nicht südlicher hinsegeln darf, weil dann die Gefahr besteht, eben auf so abgebrochene Eisstücke zu knallen. Die gibt es ja bei so einem Rekordversuch gar nicht.
Ja.
Und das ist ja im Grunde, da will man trotzdem, wir erinnern uns an diese Halsen, die man immer quasi, weil der Wind genau von Westen kommt, normalerweise, dass sie dann zig Halsen fahren teilweise, um an dieser Grenze entlang zu kommen, möglichst weit südlich zu bleiben. Und Joyon hatte damals eben, der hat 12 Tage lang auf einem Bug gesegelt, also da unten im Southern Ocean. Und Wahnsinn. Hat 10 Tage lang, ja, deutlich einen Schnitt über 30 Knoten gehabt. Der ist genau auf so einem Wettergebiet, auf so einer Wetterfront quasi, hatte vorne vorgelegen. Wir erinnern uns an diese Monty Globe hier, Charlie Dalin. Wahrscheinlich war das so ähnlich. Kannst du dich erinnern an diesen Wirbel, den er da, wo der runter war, mittendurch. Und da so ein Ding müssen sie da 10 Tage lang gefahren haben und damit eben rübergeballert. Und dann ist auch egal, ob du jetzt foilst oder nicht foilst. Und, naja, und das muss man jetzt erst
Auf dem Tracker sieht es im Moment super aus, weil wenn man da drauf geht auf Sudebu Ultim oder muss auch mal Jules Verne Trophäe, Trophäe googeln, dann kommt man auf den
Ja,
Tracker.
ja.
Der, also Rekordhalter, der wird ja virtuell abgebildet als roter Trimaran, der ist da drauf. Der ist da oben an dieser, wie heißt diese Insel, Fernando de Noronha,
Ja,
glaube ich.
stimmt, an der
Genau.
Brasilien-Ecke da.
Und hier, Freund Covili schon, der hat schon Südamerika fast zur Hälfte hinter sich. Also das
Genau.
ist echt
Stimmt.
Riesenvorsprung, aber ja, das Wetter ist entscheidend, ne?
Ja, und guck mal, wenn du das jetzt gerade auf dem Tracker bist, das habe ich eben noch mal in der, ich habe heute noch eine Geschichte darüber geschrieben. Du siehst ja von dem roten Boot diese Kurslinie, wie die dann
Ja,
weiterführt, ne?
ja.
Und jetzt guck mal, wo die lang führt und wo jetzt quasi Coville ist. Der fährt ja einen riesigen Umweg im Vergleich, weil er um dieses Hochdruckgebiet da unten rum muss. Also der fährt natürlich viel mehr Meilen und wenn jetzt quasi die Referenzzeit noch dazukommt, dann kann sich das schon in eine andere Richtung entwickeln, weil er natürlich dann von Jorion diese, sag ich mal, Abkürzung quasi zum Tragen kommt. Also das sieht jetzt alles noch ganz gut aus und wenn die den Speed so hoch ankommen, die fahren einen Schnitt jetzt gerade jetzt mal von 31 Knoten im Moment, 24 Stunden
Moment,
über
jetzt
Wasser
derzeit 6.
32,6 in 24 Stunden. Und
Ja.
aktuell in den 4 Stunden, die letzten 4 Stunden sind 33,7. Also das ist schon natürlich krass. Also wenn er dauerhaft 6 Knoten schneller ist, dann kann er sich auch so ein Umweg irgendwie quasi kann sich ergeben und kann sich trotz Umweg kann er den Rekord brechen und das scheint im Moment alles nicht so gut auszusehen. Aber es entscheidend wird es nachher sein, wie es im Indischen Ozean läuft und
Super interessant, wer gerne heimlich Chats mitliest, kann man da machen mit dem
ja,
Tracker.
auch.
Da
Ja.
ist wirklich, links ist der Chatverlauf von denen und da reden
Cool.
die über irgendwelche Wettermodelle, die kommen, die schicken sich Bilder, gute Nacht.
Ja.
Also wie eine WhatsApp-Chat mitzulesen, aber die gehen auf Routenplanung, Tiefdruckgebiete.
Genau.
Da siehst du mal, das finde ich total cool gemacht, weil du siehst mal deren Probleme so im Routing. Weißt du, das ist ja immer bei der Vendée so, man sitzt zu Hause und guckt sich das auf der App an und dann hast du da so dein Windy-Modell drin. Das ist ja total easy, weißt du, fahr doch da unten lang. Kommt da der Wind von, weißt du, hast du auch genau passend Wind. Ja. Oder wenn man selber dieses, weißt du, wir haben ja diese Regatta, virtuelle Regatta
Ja,
mitgefahren.
ja.
Und dann kannst du dann 3 Tage im Voraus seinen Plan machen und sagst, ja, passt schon. Aber du siehst mal, wie die so, ja, das Modell sagt was anderes und hier, oh, Mensch, Entscheidung. Und also gar nicht so weinerlich, aber wie die da ständig was über diese Wettermodelle sprechen und
Ja, das ist
schreiben.
ja, wenn das liest, ich meine, wir können es lesen, das ist eigentlich auf Französisch, aber ich habe, wie du selbst
Dann
auch,
kannst du
ja
übersetzen, ja,
auch so einen
genau.
Übersetzer da irgendwie auf der Seite drauf und wenn ich das anklicke, dann macht es das auf komischem Deutsch, wird das übersetzt. Aber das ist ja die Routing-Zelle, also das sind ja, muss man auch vielleicht nochmal erklären, sind drei Typen an Land, unter anderem Simon Fisher, sagt an, der ist uns auch ja schon damals mit 11th Hour.
Der Bruder von Helene, ne? Wahrscheinlich, ne?
Der tatsächlich mit, ja, auch eine der legendären Volvo Ocean Race Router, da Navigatoren und also die alle mit dazugehören. Das sind drei Typen, die da wirklich sitzen und die sprechen jetzt quasi mit den Kollegen an Bord, wer da auch immer für zuständig für ist und sagt dann die Optionen schicken, genau, wie du eben sagtest, dann Bilder, oh, guck mal, das Route, die haben drei Routing oder Wettermodelle und das Routing nach dem einen Wettermodell sagt eben, ey, du musst ein bisschen näher da und dann diskutieren das.
Oh.
Also finde ich schon, ist schon echt gut gemacht. Das ist auch das Einzige, wo, glaube ich, die Spannung da ist. Es ist relativ schwierig, da eine Spannung aufrechtzuerhalten, weil es eben ja keinen
Ja,
Gegner
stimmt, in dem
in
Moment
der
ist sie
Nähe gibt.
da.
Ja, ne? Man
So,
kann es
weil
ja
jetzt
sehen.
kann man ja auch zurückscrollen bis, weiß ich nicht, bis zum Anfang
Eben.
sogar.
Genau.
Ja, bis zum 9. Dezember, Navigationstechnikplanung Update. Da gibt es irgendwelche. Ja, es ist schon cool gemacht, muss man sagen.
Stimmt. Ich fand auch witzig, aber das Foto, das haben sie sich natürlich gefreut von am Äquator. Ich verfolge das so ein bisschen sehr auf, weil da segelt hier Pierre Le Boucher mit. Das ist ein Typ, mit dem bin ich mal, ich bin ja mal Class 40, auch Weltmeisterschaft mit Jörg Richers, die Mare mal gesteuert. Mhm. Und dann war Le Boucher war der Taktiker. Und als Franzose, da war da noch, oh Gott, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da war er noch klein und jung im Geschäft. Und alles war, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das war nicht sehr angenehm. Der scheint inzwischen ein bisschen älter geworden zu sein, sehe ich auch. Und auch ganz ordentlich im Geschäft. Der fährt auch nach wie vor Class 40, auch über den Atlantik und so. Aber ja, ist mittendrin im Geschäft. Und das ist ja auch, und ein anderer war hier, Monsieur Schwarz. Der hat, ich gucke gerade auf das Foto, der hatte damals dann den Job von Kevin Escoffier übernommen, als er rausgenommen wurde beim Ocean Race. Der hat die letzten Etappen geskippert und dann unter anderem auch nachher nochmal protestiert gegen die Protestentscheidung, dass 11th Hour da plötzlich eine Wiedergutmachung nochmal bekommen hat. Wie auch immer, es sind alles die gleichen Player, das ist deren Job, sowas zu machen. Die versuchen jetzt das Ding so schnell wie möglich darum zu prügeln. Ist vielleicht über die Weihnachtstage nicht unspannend, kann man mal verfolgen. Finde ich ganz interessant.
Weißt du, wie oft Thomas Gewill die Welt umsegelt hat?
So.
Fünfmal, Moment, solo. Krass. Viermal mit Crew.
20.
Siebenmal in mehreren Pfoten, zweimal in anderen Pfoten.
Ah,
neunmal ist er.
Ja.
Wahnsinn, ne? Das 10. Mal jetzt.
Ja, ich erinnere mich damals, ich weiß noch, da haben wir die Überschrift gemacht. Guck mal, ich glaube, das Boot ist 6 Jahre alt.
Und der hat auch schon mitgesegelt.
Hat er auch, ne? Am Anfang, ja. Genau. Aber er war immer so ein bisschen so, der hat zwar ja diese Rekorde gefahren, aber ist nicht so richtig ja, ich fand immer, war so eine unglückliche Figur. Ich weiß oft noch, da ist er kurz vorm Ziel, ist im, also alleine fuhr auch, hat er dann auch den Rekord, auch auf dem Trimaran, ist ihm dann irgendwie ein Stück vom Rumpf abgebrochen. Dann hat er weinend gesessen, dieses Foto, kann ich mich noch dran erinnern. Aber er schien so, schon so ein bisschen quasi die, dann doch, sag ich mal, seine Pechsträhne beendet zu haben, nämlich als er dann vor 6 Jahren, das wollte ich gerade erzählen, Überschrift war irgendwie die neue Mittelcockpit-Yacht, wo man denkt ja dann an so einen Yachttest oder so. Aber der hat eben diesen Sodebo, das war, als das Ding neu gebaut wurde, der Ultim, war das eine Revolution, weil der das ganz anders designtechnisch gelöst hat und dieses Cockpit eben so in die Mitte verlagert hat. Und da hieß es jetzt, okay, das haut alles weg. War aber nicht so. Also das Schiff ist nicht das schnellste. Der ist jetzt zwar zuletzt nochmal bei der Café Loire nochmal Zweiter geworden, relativ knapp.
Aber er hat 2016 hat er einen Weltumsegelungsrekord auf dem Single-Landed.
Alleine, ne? Genau. Den hält er?
Genau.
Genau,
und genau, hält er noch, ja.
Und er ist auch mit dem Schiff jetzt, hat er auch ein paar Rekordversuche. Der ist zuletzt im Januar sogar, ich glaube im Dezember ist er los, hatte eins, also kurz nach 4 Tagen umgedreht, weil das Mittelruder abgerissen ist. Und dann nochmal im Januar ist das Gleiche passiert, aber das war viel weiter, das war noch irgendwo, war schon im Southern Ocean, also das dann öfter abbrechen müssen. Aber im Vergleich eben mit der Konkurrenz, also das war eigentlich ein Boot, was schneller sein sollte als alle, aber dann kamen diese anderen, dann kam Caudrelier und kam Bon Populaire, die waren alle schneller als er mit dem eigentlich schnellen Schiff, was er jetzt da irgendwie hat. Das hat nie so richtig performt, deshalb, wenn er jetzt Glück hat und zuletzt war er auch schneller bei der Transat, wie gesagt, da ist er Zweiter geworden vor Bon Populaire, die allerdings Schaden hatten, aber ganz knapp nur hinter dem ersten Boot. Und das scheinen sie irgendwas gefunden zu haben, was das Schiff schneller macht und ist ihm zu gönnen.
Für solche Leute, das ist echt so, wie, jetzt hört sich total despektierlich an, gar nicht gemeint, ist überhaupt nicht so gemeint, das ist so echt so ein 9-to-5-Job irgendwie.
Ja, weil, definitiv.
Wenn man dessen Vita mal so seglerische sieht, das ist die, 85 war der schon Skipper auf Polytechnik bei der Tour de France à la Voile.
Mhm.
Also in 97 hat er zwar Zweiter Mini-Transat.
Ja, das ist auf der Startpunkt.
Schon,
so, ja.
Hat auch schon Route Rum gewonnen. Mhm. Irgendwie hat Transat schon Jacques Fabre gewonnen.
Mhm.
Sechster bei der Vendée Globe war 2001.
Ja.
Winner of Oryx Quest und Doha. Dritter Route Rum, Volvo Ocean Race. Das ist alles gemacht. Rekordversuch. Also unglaublich. Ich meine, der Mann ist so alt wie ich ungefähr.
Ja. Aber es ist halt sein Beruf, ne? Das sind ja die ganzen.
Das ist für, ja, das ist wirklich, genau, dessen Beruf.
Natürlich.
So, der also würde auch so, sagen, so. Ja, klar.
Der sogar noch besser, weil eben so Debo seit zig Jahren sein Partner ist. Ich glaube, war das schon bei der Runden? Ja, ohne Lob, weiß ich nicht, mit wem er da will. Aber diese Trimaran-Projekte, die waren eben mit Sodebo, er hat ja auch noch einen älteren Trimaran damals gehabt. Und dann hat er eben endlich diesen Neubau bekommen, wo man dachte, okay, der ist zwar auch immer ganz gut dabei, aber hat eigentlich nicht eine Chance, da irgendwas zu gewinnen. Und dann hatte er wirklich das sehr gute Boot, oder hat Neubau, was ja sonst normalerweise auch nicht ist, und hat dann aber auch nicht so richtig performt. Und wenn das jetzt so wäre, dass sie da ein bisschen wieder rein, dass das Schiff scheint besser zu funktionieren jetzt, dann muss er ja nur ein bisschen was an den Foils machen, was heißt nur, aber da kann teilweise Kleinigkeiten können dann Unterschied machen, wie wir zuletzt jetzt hier bei BU und Charal gesehen haben, der dann mit seinem, ja, plötzlich der schnellste Imoka jetzt gerade ist.
Das war schon so, genau. 2000 die...
Ja, ne?
Die Bondi, ja.
Ja, dann ist das so, siehst du, also, da ist er so eng mit dem Laden verbunden, da ist er natürlich Wahnsinn, auch das, ja, Gesicht dafür. Und das ist natürlich auch,
ja, klar,
auch ein Glücksfall, dass du dein Leben damit gestalten kannst. Während die anderen, von denen ich gerade sprach, ich weiß noch, Le Boucher oder die jetzt so mitsegeln, die haben alle nicht so. Da ist unter anderem dabei der Kollege von Corum, der quasi vor der Vendée Globe hatte sich irgendwie, hatte eine Mast gebrochen. Und dann hat der Sponsor gesagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr weiter. Also das ist wirklich, wirklich traurige Geschichten, die aber trotzdem alle ja noch immer dabei sind. Und bei solchen Projekten werden die dann halt geheuert, ne? Also die werden, kriegen dann Kohle für die Zeit, die sind am Wasser, sind Tagesgeld, was scheint, keine Ahnung, wie, in welchem Rahmen sich das so bewegt. Aber
ist das so erfolgsabhängig, meinst du? Meinst du, wenn du jetzt, da kriegst du jetzt so ein Fixgehalt und wenn du gewinnst, einen Rekord holst, dann, oder ist es so Ruhm und Ehre und Sponsoren, wenn du einen Rekord holst?
Ich glaube, das ist ja jetzt, also jetzt die Zeit ist ja wichtig, dass sie ihren Job machen, dass sie sauber kommunizieren. Die haben jetzt auch mal, es gab endlich mal Drohnenflüge. Guck mal, das gab es ja früher nicht an Technik, dass die bei, wenn die da mit 40 Knoten ballern, die teilweise rum, dass du es auch mal siehst, wie diese Dinger da fliegen. Ne? Also ich finde die immer ganz schwierig.
Da frage ich mich selber als Drohnenpilot, was ist schwieriger, so eine Karre zu steuern oder die Drohne dabei zu fliegen?
Das kann schon sein. Wobei, wie gesagt, die sind jetzt da gerade an der Küste von Südamerika entlang. Da ist ganz wenig Welle offenbar. Das sieht aus wie, naja, auf Schienen fliegen die darüber. Das sieht jetzt, also da bei Portugal, da war es wohl mal ein bisschen ruppig. Da waren so 6 Meter Wellen. Das ist, glaube ich, dann auch nicht so lustig. Aber naja, es geht eben auch ums Kommunizieren und er ist eben eine bekannte Persönlichkeit. Er ist wahrscheinlich das Werbegesicht für Sodebo und dadurch macht es dann für alle auch Sinn. Und ob er jetzt den, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt dran hängt, ob er den Rekord bricht oder nicht. Die haben natürlich, wissen ja, das ist ja auch das Ding. Jetzt kannst du sagen, guck mal, 971 Meilen vor dem Rekord, in einem Bruchteil einer Sekunde ist das, kann das alles vorbei sein. Die ganzen Ölteams und Vendée, da schwimmt so viel Scheiße inzwischen rum auf dem Meer. Also da muss ja, ja nur ein kleiner, was weiß ich, oder kann auch oder ein größerer Fisch, kann dir schon so ein Ruder abreißen. Oder die haben ja, guck mal, die haben ja drei Ruder.
So eine Messboje von Boris.
Ja, yes, genau. Die haben ja drei Ruder, drei Foils. Ne? Das Luftding wird immer hochgezogen und also du bist immer mit 4 Punkten quasi im Wasser. Da hast du doch deutlicher Möglichkeiten, irgendwo gegen zu knallen. Das kann er nehmen. Und das hatte ich noch gesehen. Wir haben noch über Lennart Burke und Melvin Fink gesprochen, die ja nach Réunion zurücksegeln mussten mit ihrem, ja, Rickschaden. Und Coville hat den letzten oder einer, ich glaube, den vorletzten Rekord, bei irgendeinem Rekord ist ihm auch im Indischen Ozean irgendwie Ruder abgerissen und dann ist er nach Réunion gefahren und musste da reparieren und ist dann nach Hause gedümpelt oder sowas. Also das kann jeden Moment da passieren. Das wissen die natürlich auch alle und dann.
Ja, ja, klar, das gibt's.
Ja. Mal gucken.
Aber das ist doch schön, da kann man doch über Weihnachten, wenn, ja, langweilig ist,
einen Tracker gucken.
Na, wenn du deine Krawatten und Socken ausgepackt hast, die du geschenkt kriegst.
Genau.
Die Krawatten mit den Segelmotiven.
Oh ja, freue ich mich schon drauf.
Dann kann man auch immer wieder auf den Tracker gehen, nachdem man dann 3 Stunden lang, wo man ja das Abo geschenkt bekommen hat von Segelreporter.
Stimmt.
Der erstmal Segelreporter-Artikel gelesen, ja, hat, dann die Podcast hat.
Super.
Dann zwischendurch immer wieder auf den Tracker und sagen, wenn er den Rekord gebrochen wird, damals, da war ich dabei.
Genau, da war ich dabei, ganz nah dran. Perfekt.
In diesem Sinne wünsche ich Dir ja. natürlich, Carsten. Mhm. Schöne Weihnachten.
Oh, wünsche dir auch.
Unseren ganzen Hörern und Lesern auch. Mhm. Lasst euch reichlich beschenken und ruht euch aus von den letzten hektischen Tagen. Ich hoffe, niemand von euch muss einkaufen gehen. Ich war es heute. Ich bin froh, dass ich hinter mir habe.
Ja, perfekt.
Das war echt wie Super Bowl an den Regalen. So.
Ja, und ich muss jetzt singen gleich noch.
So. Du musst singen?
Ja.
Ich schade, dass ich dich da mein Auftragsgerät geschickt habe. Das hätte ich toll gefunden. Dann hätten wir so eine Dauerschleife
gemacht. Ich schneide das heimlich mit, sag ich dir.
Machen wir zwischen den Feiertagen. Gucken wir mal, ob wir was machen. Ne? Vielleicht haben wir Lust.
Ja, mal gucken. Genau, mal wenn gucken. Wir so bräsig auf der Couch sitzen irgendwie. Ne?
Genau. Das mache ich sowieso bisschen, immer nur. Ein
bisschen was schreiben wollte ich, glaube ich, noch irgendwas. Ich wollte noch... Achso, wir wollen nicht... Genau, ich kündige hiermit schon mal einen Newsletter an, den wir wieder aufnehmen werden.
Hoi.
Und dann mache ich habe ein bisschen nochmal so einen Rückblick auf das Jahr, auf unser Jubiläumsjahr, nach 15 Jahren. Und ja, mache ich, glaube ich, morgen nochmal kurz raus und dann ist auch
hier. Und ansonsten Spaß. Heißt natürlich jetzt die Feiertage danach gleich nutzen. Alles, was man nicht geschenkt gekriegt hat. Ne, der neue Plotter.
Ja.
Die Frau den falschen. Immer dran denken. Die Boot ist nah, die Boot Düsseldorf.
Genau.
Kann man schon mal gucken. Hallenbelegung ist auch raus. Kann man schon mal gucken, bei wem kaufe ich eigentlich was.
Genau.
Jetzt hole ich mir meine Geschenke halt selbst. Weißt du, so.
Perfekt.
So läuft es ja.
Heute. Genau.
Carsten, schöne Weihnachten.
Jo, dir auch. Und allen Lesern.
Ciao, ciao.
Lesern und Hörern natürlich.
Und Hörern. Tschüss.
Tschüss.
Schöne Weihnachten allen.
Yep.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.